Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing. Das ist der Podcast der Markenberatung Cherrypicker und der möchte Antworten darauf finden, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, ich bin Journalistin und Host dieses Podcasts und mit mir sitzen hier der CEO von Cherrypicker, Oliver Klein. Hallo Oliver.
Hallo Lena, ich freue mich heute wieder dabei zu sein.
Und Tina Müller, Head of Marketing Dach von Haleon. Das ist ein britisches Unternehmen, das unter anderem für so bekannte Marken wie Sensodyne, Voltaren, Fenestil und viele andere zuständig ist und die auf den Markt bringt. Hallo Tina.
Hallo Lena, ich freue mich auch total dabei zu sein und hallo Oliver.
Hallihallo.
Wir wollen heute darüber sprechen, wie man Agenturen bei einem Strategiewechsel im Unternehmen mitnimmt, wie man sie briefen muss, wie man sie auf den neuen Kurs aufsetzt, welcher Schritt vor dem anderen gemacht werden muss. Aber bevor wir jetzt richtig reingehen, haben wir natürlich noch die Frage aus der vergangenen Folge für dich. Und da war Florian Haller, CEO der Serviceplan Group, bei uns zu Gast hier. Und der hat die Frage für dich mitgegeben: Wie schaffen wir es, wieder mehr Begeisterung für Marketing und Kommunikation in der deutschen Wirtschaft zu schaffen?
Wow, das ist natürlich eine riesengroße Frage auf ganz vielen Ebenen. Meine Meinung dazu ist, erstmal müssen wir die Rolle des Marketing und nachher kommt dann auch die Kommunikation mit ins Spiel. Das ist ja eine Unterfunktion, was ein wichtiger Treiber im Marketing ist, wieder ins Herz der entsprechenden Unternehmen setzen. Also Marketing muss mit am Tisch sitzen, denn Marketing ist eine Wachstumsfunktion. In dem Unternehmen, wo ich gerade bin, du sagtest schon, es ist ein britisches Unternehmen, ist Marketing gekennzeichnet als Growth Function. Ja, das heißt, Marketing ist verantwortlich dafür, dass Marken so platziert werden und im Markt so aktiviert werden, dass sie für Wachstum sorgen. Und das Ganze müssen wir wieder mehr über, ich sage mal, die Basics im Marketing machen. Und da gehört auch ganz viel emotionales Storytelling, also Geschichten erzählen, um die Marken wieder relevant und begehrlich zu machen. Und ich glaube, da haben wir in der letzten Zeit nicht gut genug agiert als Branche. Deshalb ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen Müdigkeit da. Wir sind vielleicht auch zu viel abgedriftet einfach ins Performance-Marketing. Worauf ich ganz stark achte in allen meinen Rollen und jetzt gerade bei Haleon ist, wie wir kreative Exzellenz wirklich ins Herz von Marketing bringen. Denn durch meine Ansicht und nicht nur meine, also auch in der Industrie, bisschen internationaler, ist kreative Exzellenz als Key-Wachstumstreiber identifiziert worden. Und dafür braucht es fantastische Agenturen als Partnernetzwerke, denn normalerweise sind wir in der Industrie nicht so super kreativ.
Das ist eine tolle Antwort, die du gegeben hast, vor allen Dingen, weil sie gerade schon so die Bühne bereitet für das, worüber wir jetzt gleich sprechen wollen. Vorher, Oliver, du hast sicherlich auch eine Meinung dazu, wie wir die Begeisterung fürs Marketing und Kommunikation wieder schaffen, oder?
Ja, absolut. Tina, erstmal, ich fand deine Definition gerade, dein fast schon Plädoyer, fand ich super. Glückwunsch, genau so. Ich glaube, um es noch ein bisschen pragmatischer zu machen, ich glaube, das Marketing muss noch viel, viel mehr zeigen, welchen Wertbeitrag es wirklich leistet. Wir müssen aufhören, über Reichweiten unseren Käse zu sprechen oder Likes oder irgendwas, sondern müssen hinkommen und mehr Beispiele zeigen und darüber reden und diskutieren, die unternehmensrelevant sind. Also wo hat das Marketing wirklich einen Wertbeitrag in harten Kennziffern beigetragen? Das können Marktanteile sein, das können Umsatzwachstum sein, das können Börsenwerte sein oder Unternehmenswert. Aber wo hat das Marketing wirklich eine, wie Tina ja du gerade sagst, eine Growth Function erfüllt? Und das belegbar. Deshalb finde ich alles, was in diese Richtung geht, wie den Effi und Co., finde ich genau richtig. Wir brauchen mehr Belege, damit Marketing eben nicht die Abteilung der bunten Bildchen ist, sondern das Marketing ist die zentrale Stelle für das Wachstum des Unternehmens.
Ja, genau. Und da gibst du mir gerade einen super, super Ball rüber. KPIs, Key Performance Indicators. Ich versuche hier mal simpel zu halten und Klicks gehören nicht dazu. Natürlich sind die irgendwo mal in der Eruierung. Aber so die drei KPIs, nachdem ich versuche, immer die Teams zu steuern und auch das gesamte Unternehmen zu steuern. Das erste ist Käuferreichweite. Also wie viele User, auf Englisch sagen wir mal User, habe ich in der Brand? Und die muss wachsen. Denn wir wissen seit Byron Sharp, dass nur über neue User-Brands wirklich wachsen. Eigentlich ziemlich egal, welche Industrie, welche Kategorie. Na, das ist ein Key-KPI, also wie kriege ich mehr User in die Brands. Das zweite ist natürlich Marktanteil, wie kompetitiv bin ich? Na, versus Competition, da will ich natürlich immer besser sein, weil das macht dann auch den Mehrwert von Marketing. Und das dritte ist, das muss sich durchschlagen auf die, auf Englisch sagen wir P&L, also Profit and Loss oder Gewinn- und Verlustverrechnung des Unternehmens jeweils. Und das heißt, es muss die Net Sales auch treiben. Und natürlich müssen wir die Bottomline auch mitziehen, also den Profit, ne? Es darf nicht immer zu Kosten vom Profit gehen. Und dann sage ich, wenn diese drei Sachen stimmen, also wenn ich Market Share gewinne, weil ich kompetitiv bin, wenn ich mehr User in die Brand kriege, um damit organisches Wachstum zu stimulieren, und wenn ich dann die Profit und Loss mitziehe vom Unternehmen, nämlich auf der Topline in Net Sales wachse und den Profit hochziehe, dann habe ich im Marketing einen ziemlich guten Job gemacht. Und das bin ich natürlich nicht alleine, ne? Das ist ein gesamtes Unternehmen durch alle Funktionen. Aber Marketing ist dann natürlich ein richtiger Key-Treiber.
Aber Tina, darf ich direkt dann mal eine Anschlussfrage stellen? Aus deiner Sicht, wie kann es denn sein, dass im Augenblick in vielen Unternehmen das Marketing gekürzt wird, dass die Budgets runtergehen, dass man sagt, wir investieren nicht mehr so viel in Marketing, weil es uns gerade schlecht geht? Wie siehst du das gerade? Macht da die gesamte Industrie kollektiv einen Fehler?
Ja und nein. Also es ist natürlich, sind immer zwei Seiten einer Medaille, und viele Unternehmen, gerade börsennotierte, sind sehr short-term-oriented, also die nächsten Quartalsergebnisse. Und natürlich sieht es da auf den ersten Blick immer am einfachsten aus, Budgets zu streichen, weil der Impact ist sofort auf den Profit da, weil du sparst was ein, was du nicht ausgibst. Mittelfristig erodiert dann natürlich deine Marke, wenn du nicht rein investierst. Und das macht sich dann auf der Topline, also im Wachstum, im Umsatzwachstum, mit etwas mehr Verzögerung normalerweise bemerkbar. Und dafür braucht es einfach auch starke CMOs, also Chief Marketing Officer, Head of Marketing, Marketing Directors, wie wir sie nennen wollen, Marketingverantwortliche, die in der Geschäftsleitung eines Unternehmens dagegen steuern. Weil langfristig setzt du dich somit nicht auf für Wachstum. Natürlich muss alles stimmen im Marketingmix. Du musst auch das richtige Produktangebot haben. Es nutzt überhaupt nichts, rein zu investieren in Märkte, wenn du nicht die richtigen Produkte hast. Wenn du in Kategorien spielst, wo kein Wachstumspotenzial ist, ne, das muss immer mit betrachtet werden. Aber grundsätzlich ist meine klare Meinung, wer das macht, das ist eine Short-Term, also eine kurzfristige Option, um halt auf Profit zu schauen, um auf die P&L zu schauen. Es ist keine Basis für langfristiges, gesundes Wachstum.
So, jetzt gehen wir schon richtig rein in die Diskussion. Ich merke es hier schon. Wir wollen ja heute so ein bisschen den Fokus drauf legen, wie man die Agenturen auch mitnimmt, beziehungsweise wie man mit Agenturen zusammenarbeitet. Du bist jemand, die, hast du ja gerade schon gesagt, sehr stark für das Thema Kreativität einsteht, die davon überzeugt ist, dass Kreativität Marken auch wachsen lässt. Lass uns mal kurz so ein bisschen zurückschauen zu einem früheren Arbeitgeber von dir. Du hast für Kühne das Marketing gemacht, und ich vermute, dass fast jedem und jeder hier in der Branche die Rotkohlpizza noch ganz gut in Erinnerung war und ist. Dafür gab es diverse Preise, unter anderem auch den Effi und, da kommen wir gleich noch dazu, auch den The Best Agency, also den TWA. Oliver wird da sicherlich auch gleich noch was dazu sagen. Kannst du mal uns ganz kurz so ein bisschen so mitnehmen. Wie habt ihr es geschafft, diese doch sehr kreative und sehr ungewöhnliche Kampagne gemeinsam mit der Agentur auf die Straße zu bringen? Also wie musstest du da auch die Agentur briefen oder mit der Agentur zusammenarbeiten, damit das am Ende rauskommt?
Also der Wumms von der Rotkohlpizza, der nicht selbstverständlich ist, ne, sowas schleudert man nicht einfach aus dem Ärmel, der hatte eine kleine Vorgeschichte, und das war die Euro 24. Und da muss ich eben ausholen, weil die Agentur war gerade ein halbes Jahr vor mir gestartet bei Kühne. Also die wurde schon selektiert als neue Agentur. Die Agentur hatte eine Kampagne erwartet, die ein bisschen auf Witz und Humor gesetzt hat. Und als ich kam, war das aber eine Kampagne, die war schon in der richtigen Richtung. Aber aus meiner Sicht fehlte so ein bisschen die totale kulturelle Relevanz. Und da Kühne auch stark in Grillsoßen ist und die Euro 24 im Heimatland anstand, in Deutschland, Und wir wissen, dass Grillen und Fußballschauen im privaten Umfeld immer zusammenfällt, haben wir gesagt, wir müssen das kapern. Und wir müssen das so kapern, dass wir die Marke relevant inszenieren. Wir haben also unsere aktuelle Kampagne dann spontan mit 4 Wochen Vorlauf umgeswitcht auf EM-relevante Kommunikation, Grillen und Fußball. Und wir haben als Kühne so eine Kommentatorrolle eingenommen, exekutiert durch witzige Out-of-Homes und Digital Displays, immer mit Bezug zum Produkt und zu was in den Spielen passiert. Da haben wir so den ersten Schritt gemacht, nicht ganz in Real-Time-Marketing, aber schon mehr kulturell aktuell, was gerade passiert. Und da haben wir so als Team gelernt, dass das A, wahnsinnig viel Spaß macht, aber B, uns auch viel mehr Resonanz aus dem Markt zurückgebracht hat, als was wir vorher gemacht haben, weil es war, auf Englisch sagen wir gerne, es war mehr engaging. Leute sind mehr reingekommen, haben drüber gesprochen. Die sogenannte Talkability oder der Buzz, den man haben möchte, der wurde dadurch kreiert. Und nach Euro 24 gab es das Briefing für das Herz der Marke, den Rotkohl. Rotkohl hatte ein strukturelles Problem mit sinkenden Märkten. Kühne Marktführer in der Kategorie, die Kategorie wächst nicht. Die Userbase, also die Verbraucherbasis, ist immer älter geworden. Wir haben immer mehr Verbraucher verloren. Und das ist natürlich nicht zukunftsfähig. Also haben wir gesagt, Leute, wir müssen ganz disruptiv anders angehen. Wir werden nicht anfangen, zur Hauptsaison Rotkohl mit Gans zu aktivieren, weil das gibt's schon seit immer und das hat uns kein Wachstum gebracht. Wir müssen dran, wirklich mehr jüngere Leute für die Marke zu begeistern, in die Marke reinzubringen, Millennials und Gen Z, die nicht stark genug drinne sind, weil die Marke war sehr alt von der Verwenderstruktur. Und das kriegen wir nur, wenn wir wirklich eins von den Lieblingsgerichten attackieren oder hijacken oder kapern. Und das war eben die Pizza. Also in Deutschland die drei, wir nennen das immer Top-Dishes, also Hauptlieblingsgerichte, hauptverwendete Gerichte, sind Pasta, Pizza und Burger. Natürlich haben wir nicht einfach nur gesagt, wir gehen auf alle drei, wir gehen auf eins, machen das richtig. Und haben auch ausprobiert, ob es schmeckt. Das muss ja richtig gut schmecken. Also es war ein Rezept, das wurde vorab kreiert mit Chefköchen, externen Chefköchen und unserer R&D-Abteilung. Ja, und dann ging der Brief raus an die Agentur.
Oliver, hast du schon mal eine Rotkohlpizza gegessen?
Nee, ehrlicherweise nicht. Aber ich kenne den Case in der Tat aus der Jury von The Best Agency. Und ich fand das großartig, diese Idee. Und aber auch die Inszenierung. Kennt man ja Spinat auf Pizza, dann machen wir jetzt Rotkohl auf Pizza. Eigentlich ein Saisonprodukt, was ja immer wirklich nur ganz kurzen Slot hat, nämlich meistens um Weihnachten rum. Und dann einfach einen anderen Anlass zu nehmen und das aber auch so wirklich Kompliment, großartig und toll zu inszenieren. Also da wirklich Kompliment an dich. Und ich würde sagen, lass uns auch einmal kurzes Kompliment an die Agenturen nennen. Wir haben die Namen gar nicht genannt. Das also stimmt. Auch an das Team von KNSK. Die haben da wirklich einen tollen Job gemacht. Das ist aus der Außenbetrachtung. Aber kannst du ja nochmal sagen, die Frage war ja auch, wie baut man das? Brieft man das einfach auf zwei Seiten? Oder wie entsteht das dann mit der Agentur?
Ah, Briefing, mein Lieblingsthema. Ich sage immer, wenn das Briefing schlecht ist, dann ist der Outcome oder Output noch schlechter. Ich bin ein Riesenfan von einem einzeiligen Briefing. Ich habe es mir mal abgeschaut von Fernando Machado. Als er bei Burger King war, hat er dazu einen ganz tollen Talk in Cannes gegeben. Das Key Challenge für Rotkohl war, also a One-Liner-Brief, entstaube den Rotkohl. Das war der Job für die Agentur. Und natürlich haben wir gesagt, wir müssen die junge Zielgruppe reinkriegen. Wir haben gerade einen Tone of Voice gefunden, der mehr humoristisch ist, der gut für die Marke steht. Und wir haben gesagt, ihr müsst auf Pizza schauen, weil das ist eins der Top-Dishes. Wir haben der Agentur richtig viel Freiraum gegeben und haben auch erwartet, dass wir disruptive Ansätze bekommen, die ein bisschen anders sind. Aber es musste auf jeden Fall für Zielgruppe Gen Z und Millennials passen. Die Älteren waren uns egal, da haben wir gar nicht hingeguckt, weil da sind wir stark. Es musste auf jeden Fall modern sein, es musste auf Pizza sein und es musste mit einem Tone of Voice von Kühne sein, der so ein bisschen so charmant, so ein bisschen augenzwinkernd ist, so ein bisschen, was wir in der Euro 24 gemacht hatten, so ein bisschen kommentieren, so auf aktuelle Events. Und damit durfte die Agentur loslaufen. Also eigentlich ein klares Briefing mit viel Freiraum, aber wirklich auf den Punkt, wie schaffe ich das, Rotkohl zu entstauben?
Das finde ich ganz interessant und ich würde gerne bei diesem Einzeiler als Briefing einhaken. Wir haben es immer wieder schon diskutiert, wie sieht ein gutes Briefing aus? Und da gibt es sicherlich auch nicht die eine Superlösung dafür, wie ein Briefing aussehen muss. Aber ich würde da ganz gerne mal einhaken über deine Art zu briefen. Denn wenn es diesen Einzeiler gibt und diese große Freiheit, wie geht's denn dann weiter, auch so generell in einem Prozess? Wahrscheinlich ist am Ende dann nicht die fertige Kampagne, sondern wie sieht denn so ein begleitender Prozess aus?
Ja, also erstmal ist ganz, ganz wichtig, bei dem Briefing natürlich das mit der Agentur zu teilen, zu sagen, so sehen wir das. Und wir sind leider noch nicht so weit, in Einzeilern zu briefen. Ja, ich versuche das immer als Summary dann zu machen, aber wir disziplinieren uns total über, wer ist die Target Audience, was ist der sogenannte Category Entry Point, auf dem wir spielen wollen, um dann relevant zu sein. Was ist der Insight, also entweder Insight über eine menschliche Wahrheit oder jetzt bei Haleon im Gesundheitsbereich über eine medizinische Wahrheit, also ein Insight. Und dann sagen wir, was ist der eine Punkt, den wir kommunizieren wollen. Und dann gehen wir in die Technicals, ne? Also wann soll die Kampagne laufen, was ist zu beachten. Und dann natürlich, das ist der Brand Tone of Voice, dafür steht die Brand, das ist alles im Hintergrund. Aber als wir wirklich voll rangehen, Target Audience Insight, ne, auf welchem Category Entry Point wollen wir die Kampagne spielen und dann wirklich diese One Message, die rüberkommen muss, und versuchen halt lieber weniger als mehr. Es muss jetzt bei mir auf eine PowerPoint-Page passen, wo der One-Liner die Headline ist, um das alles zusammenzufassen. Es wird mit der Agentur diskutiert und die Agentur macht dann nochmal ein Check-in, ein Rebrief. Haben wir es richtig verstanden? Jetzt in die Richtung. Und wir fangen dann auch schon an, darüber zu sprechen, wie Erfolg eigentlich aussieht. Was ist unsere Erwartung, dass Leute darüber reden, dass sie engaged sind, dass es vielleicht auch ein Skandal wird. Dass wir sowas schon mit reinbringen, um uns da einfach anzunähern. Und dann normalerweise geht die Agentur dann zurück und dann denkt sie darüber nach. Dann fängt sie an, kreativ zu werden und dann kommt sie mit Ideen zurück, über die wir sprechen und oder erstmal Territorien und dann sagen, ja, das passt total. Da geht die Reise hin, das ist cool, das passt. Manchmal ist es so im Rahmen einer Kampagne, dass es sich während des Briefings auch weiterentwickelt, weil gerade was dazu passt, also dann dachten wir, okay, das haben wir schon, so machen wir es. Und dann kommt aber eine Woche oder zwei später nochmal die Agentur, ja, und das haben wir ausgearbeitet und finden es total gut, aber wir denken, das können wir auch noch mitspielen, weil es passt so gut. Und ich glaube, diese Flexibilität muss man an den Tag legen, diesen Freiraum muss man geben und das Ganze auch ein bisschen iterativ gestalten.
Oliver, ist das ein ungewöhnliches Vorgehen, das Tina hier so an den Tag legt?
Das Vorgehen ist nicht neu, aber es ist in der Tat ungewöhnlich, weil das Gewöhnliche sind wirklich die 30 Seiten Briefings in 8 Punkten, wahrscheinlich nicht 8, aber dann 10 bis 11 Punkte geschrieben, im Word einmal runter und man haut noch hinten dran alles und es ist super umfangreich. Aber es steht nicht wirklich drin, was man will. Und durch viel Text wird eigentlich die eigentliche Aufgabenstellung oder das Problem vernebelt. Und ich finde es super, wenn man auf einem PowerPoint-Chart beschreibt, was die Aufgabe ist und ohne zu sagen, was man haben möchte, sondern wenn man sagt, okay, wir müssen Ziele erreichen, aber wie, weiß ich noch nicht. Was ich oft in Workshops mache, wenn wir völlig unabhängig jetzt von Auswahlprozessen, wenn wir mit Marketingteams reden und sie sagen, wie können wir denn unsere Arbeitsprozesse verändern, wie können wir effizienter werden, wie können wir auch besser werden, dann sage ich oft, wir müssen von einem gelernten Prozess weg, der gerade überall stattfindet. Nämlich, Tina brieft jetzt exemplarisch in ihrer Rolle irgendeine Agentur, da nimmt die Kundenberatung das Briefing an, dann geht die Kundenberatung mit dem Briefing in die Strategie nimmt sich das Briefing, schreibt es erstmal um, weil sie meint, das kann ja so keiner verstehen und das gebe ich so auf gar keinen Fall der Kreation und ich schreibe einen Creative-Brief und dann kriegen die Kreativen das. Auf dieser Strecke allein schon hast du ganz viel Interpretationsspielraum und der Kunde, der eigentlich die Aufgabe gibt und die Marke eigentlich am besten kennen sollte, der ist gar nicht beteiligt, sondern es sind alles andere Leute. Wenn dann noch in der Agentur ein neues Team draufkommt oder Freelancer oder ganz fatal, du machst das im Pitch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das, was du versuchst, in ein Formular zu pressen und was du dir wünschst und hoffst und meinst, dass das am anderen Ende ankommt, die Wahrscheinlichkeit geht ganz weit in den Keller. Hört doch mal auf mit dem Prozess eines Briefings, der über 40 Jahre alt ist oder 50 Jahre alt. Ihr müsst radikal was ändern. Bei den wichtigsten Projekten, das sind ja in jedem Unternehmen oder für jede Marke, sind es vielleicht 3, 4 Projekte im Jahr. Schließt ihr euch mit der Agentur ein. Ob es ein Tag ist, 2 Tage oder 3 Tage, ist völlig egal. Und ihr arbeitet gemeinsam auf, wo steht ihr gerade, wo soll es hingehen und ihr arbeitet vielleicht sogar gemeinsam erste Lösungsansätze. dann geht es erst weiter in den typischen Prozess. Und wenn ihr Partner habt, wie eine Media oder wie ein Social Media Team, oder ihr wisst, es wird auf jeden Fall irgendwo eventlastig, dann bringt ihr diese Partner mit an den Tisch. Also dass ihr diese Idee einer Taskforce oder wie ich das sage, so eine Oceans 11, Oceans 12 oder ein A-Team. Ihr kuratiert ein Team von guten Leuten, nicht von Pflichtagenturen und die Kundenberater der Agenturen, sondern ihr sucht das richtige Team, die richtige Mischung, wie ein A-Team. Wer hat welche Expertise? Die hole ich mit an den Tisch und man arbeitet gemeinsam, idealerweise an 2-3 Tagen, eine Lösung aus. Ich höre dann ganz oft, ja, die Zeit haben wir nicht. Ganz einfach, man kann wunderbar vorrechnen, wie viel Zeit ein normaler Pitch-Prozess braucht und wie viel Zeit ein solches Vorgehen braucht. Und man kommt ungefähr aufs selbe raus. Man hat die Zeit.
Ja, und da würde ich gerne auch drauf aufbauen, weil je simpler der Brief, je simpler die Aufgabe, desto schneller fliegt die Kreativität auch drauf, weil es klar ist, weil sie sich nicht erst was aussuchen muss, sondern die Direction ist klar. Ich bin ja als Kunde verantwortlich, Direction zu setzen. Und dann will ich von der Agentur erstmal eine Idee zurückhaben. Noch nicht die ganzen Exekutionen. Erstmal eine Idee, auf welcher Idee arbeiten wir, die dieses Briefing antwortet. Und dann können Exekutionen daraus folgen. Aber wenn wir erstmal klar sind auf die Idee und dann fangen sie über verschiedene Kanäle zu exekutieren, wo es gut funktioniert, dann hat man den Grip da drauf und dann kann man auch unterscheiden, ist es jetzt die Stärke der Idee oder ist die Exekution einfach nicht gut genug? Weil das kann auch oft passieren. Ich habe eine fantastische Idee und ein paar Exekutionen sind einfach nicht gut genug. Deshalb sollte ich die Idee aber nicht killen. Oliver, ich liebe deinen Kommentar darüber, die Spezialisten reinzuholen, also dann von verschiedenen Bereichen. Weil dann geht es darum, habe ich einmal eine Idee, wie exekutiere ich sie dann über die verschiedenen Disziplinen am allerbesten und wie passt es immer noch alles zusammen, ne? Dass Verbraucher dann diese Exekutionen sehen, weil die sehen ja keine Ideen, die sehen Exekutionen, die müssen es dann ja wiedererkennen und das Ganze muss eine Story für sich ergeben.
Ja, und du bist viel, viel schneller, wenn du so vorgehst, weil erstmal bist du schneller, weil du hast sofort Ergebnisse. Weil wenn du auf dem klassischen Weg machst, briefst du, die Agentur guckt dann irgendwo, dass es in ihre Prozesse reinpasst, in ihre Kapazitäten passt und Co. Du siehst auch gar nicht, wer macht es. Also ist es dein Team oder ein anderes Team oder ein B-Team oder ein Freelance-Team oder das kriegst du alles gar nicht mit. So, wenn du das aber gemeinsam machst, kriegst du mit, wer macht es. Und es ist ein viel größeres Commitment von den Personen, weil sie in dem Augenblick ja mitarbeiten. Das heißt, du hast als erstes einen Soforteffekt, nämlich innerhalb von 2-3 Tagen hast du eine Richtung. Du als Kunde kannst sofort beurteilen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Kriege ich das auch in meiner Organisation verkauft? Passt das zum Markt? Was sagt mein professionelles Bauchgefühl mir? Weil am Ende wird das ja sowieso über Ideen entscheiden. Und der zweite Punkt, warum du viel schneller bist. Wenn du die Spezialisten mit an Bord hast, hast du nicht die Problematik, dass du dann wieder die Spezialisten briefen musst, weil die sind ja schon gebrieft, weil sie es mitentwickelt haben. Und du hast einen Risikofaktor komplett aus dem Spiel genommen, dass plötzlich jemand sagt, nette Idee, klappt aber nicht. Also dann plötzlich kommt eine Eventagentur an und sagt, sag mal, habt ihr mal an das und das gedacht? Das ist ja nett, dass wir diese Idee machen, aber in dem Format wird die gar nicht funktionieren. Oder ein Social, jemand aus dem Social-Bereich sagt, das klappt nicht. Ich weiß auch warum. Ich erzähle euch mal, warum diese Idee gar nicht klappen kann. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und wenn du diese ganzen Zeitkiller aus dem Spiel nimmst, hast du eine Geschwindigkeit, die wahrscheinlich dein Wettbewerb nicht hat, weil der noch immer ganz klassisch wie früher arbeitet.
Ja, und da nochmal Lob zurück an die KNSK, ne? Die hat die Euro-Kampagne innerhalb von 4 Wochen umgeswitcht. Das war nicht so viel Zeit. Und die hat die Rotkreuzer-Kampagne, das Briefing war nach dem Taylor Swift-Konzert in Hamburg Ende Juli. Und wir waren live im Big Brother Knossi Haus Ende Oktober. Das waren 3 Monate vom Brief zu on-air live auf einem Event. Und das heißt natürlich, man muss ganz anders arbeiten. Und wir haben nichts getestet. Wir haben alles gemacht, weil wir dran geglaubt haben. Wir haben das ganze Unternehmen dahinter gestellt, die Agentur, das Team. Und wir sind einfach damit rausgegangen. Und natürlich haben wir dann, während wir draußen waren, Brandlift Studies etc. pp. Gefahren. Dann kommen natürlich auch die ganzen Mediawerte dazu. Wie gut dringt es durch? Wie gut sind die View-Through-Rates etc. pp. Der Reach und so. Und es hat alles super gut funktioniert, weil wir klar wussten, was wollen wir. Und wir sind aber auf dem Weg dahin, haben wir wahnsinnig viel Risiko genommen. Oder ganz mutig haben wir gesagt, es ist das Richtige, es passt zu Brian, das wird richtig viel Konversation treiben, wir gehen dafür. Also es wäre mein Plädoyer an meine Kollegen, einfach mal ein bisschen mehr Mut manchmal, Sachen ausprobieren. Natürlich, wenn du Multimillionen Riesenbudgets hast, du willst ja auch ein bisschen Sicherheit drin haben, dass das, was du gerade rausbringst, auch funktioniert. Aber auch vielleicht manchmal mehr in einen iterativen Prozess zu gehen. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, man kennt die Brand gut, manche Dinge auch wirklich einfach ausprobieren und sehen, wie sie resonieren und dann amplifizieren.
Die Kommunikation für die Rotkohlpizza, was hätte im Test passiert? Angenommen, du hättest jetzt irgendwie im Unternehmen Leute gehabt, die sagen, wir müssen testen. Ist uns alles egal, wir wollen Sicherheit, wir wollen testen. Hätte es die Kampagne gegeben?
Ja, du musst dich ja nicht an Testergebnisse halten. Also Testergebnisse sind für mich immer ein Entscheidungsvehikel. Das gibt mir Beratung. Aber ich treffe immer noch die Entscheidung. Also ein Test entscheidet ja nicht, mache ich das oder mache ich das nicht. Ein Test zeigt mir nur, was sind Stärken, Schwächen und wie gut ist irgendwas schon. Und wie wäre die Rotkohlpizza, wie hätte die getestet? Wahrscheinlich das, was wir gesehen haben. Manche Leute hätten gesagt, boah, ist ekelhaft, auf gar keinen Fall. Ich kotze, Kotz-Smilies. Wir haben viele Kotz-Smilies bekommen. Ja, gerade auf TikTok nachher in der Branded Mission Challenge. Aber viele haben auch gesagt, wie geil ist das denn? Endlich mal was Neues. Und als wir dann auch noch den Italo-Pop-Song reingebracht haben, da waren so viele Lover auf einmal dabei. Es ist schwer, sowas zu testen, weil du musst es richtig in Erfahrung bringen. Und gerade eins meiner Lieblingsthema ist Creator-Led Economy und Creator als Brandbuilder, ne, weil wir sehen immer mehr auch im internationalen Research, dass Creator richtig helfen können, Marken zu bauen, wenn du sie richtig briefst, Creator-Influencer, diese Economy, und dass sie richtig viel Impact haben können. Und da musst du manchmal auch Sachen hingeben, die du nicht voll kontrollieren kannst. Aber der Impact, wenn das Briefing auch an Creator und Influencer gut ist, was du als Outcome möchtest, aber nicht so restriktiv, kann das halt auch nochmal ganz neue Kreativität freisetzen. Und ich glaube, da Appell an alle, die marketingverantwortlich sind, habt den Mut dazu, Sachen auszuprobieren und habt auch den Mut dazu, Sachen zu machen, die anecken und disruptiv sind, die vielleicht auch nicht jedem gefallen, aber ihr müsst euch klar sein, wem sollen sie denn gefallen? Und am Ende des Tages könnt ihr ganz viele Brand-Lover generieren, die dann auch die Konversation für euch, für eure Marke führen, weil sie es einfach cool finden.
Jetzt arbeitest du natürlich inzwischen bei einem Unternehmen, das so ein bisschen einfach aufgrund der Produkte ein bisschen zurückgenommener ist, vielleicht ein bisschen weniger da die Möglichkeiten so auszuflippen, wie bei der Rotkohlpizza bestehen. Gleichzeitig bringst du ja aber schon jetzt einen relativ sichtbaren, neuen, kreativen Drive irgendwie in dieses Unternehmen. Wie hast du die Agentur oder die Agenturen da mitgenommen? Haben die erstmal komisch geguckt, als du gekommen bist mit deinen kurzen Briefings und deinem kreativen Anspruch? Und daran anschließend natürlich würde ich gerne wissen, ob ein gewisser Strategiewechsel irgendwie auch nach einer neuen Agentur verlangt oder ob man das sehr gut auch mit Bestandsagenturen weitermachen kann.
Zwei super gute Fragen, Lena. Wir hatten letztes Jahr einen globalen Pitch auf unseren Kategorien für Agency Networks. Und auf dem OTC-Bereich, also alles, was Apotheke ist, verschreibungsfreie Medikamente, wurde die Publicis-Gruppe bestätigt. Und auf dem Mundgesundheitsbereich wurde die WPP-Gruppe bestätigt. Und das Ganze auch für Vitamine und Multivitamine und Minerale. Durch diesen Pitch, an dem ich nicht teilgenommen habe, weil ich war ja noch gar nicht da, ich kam erst im August, haben wir dann ab November die Agenturen in den Ländern zu uns eingeladen, hier nach München. Und die Netzwerke hatten auch schon teilweise in ihren Netzwerken andere Agenturen allokiert. Und dann hatten wir einen Kickoff mit den Agenturenpartnern, die allokiert wurden und haben darüber gesprochen, wo unsere Reise hingehen soll. Dann habe ich meine Erwartungshaltung gesetzt, dass ich Kreativität erwarte, die Impact hat. Und Impact heißt für mich Impact auf Absatz, Umsatz, Marktanteile. Es muss Talkability haben, also wir müssen viel mehr denken, wie kann ich eigentlich Media dazu benutzen, ins Gespräch zu kommen und noch mehr Earned Media, sagt man auf Englisch, zu generieren. Also Talkability, Buzz, Gespräch über die Marke. Du findest Sensodyne gerade live mit der neuen Kampagne für Clinical White auf Tinder und auf Instagram und TikTok mit einer Dating-Show, weil wir wissen, Target, Millennials, Gen Z, Dating ist ein Riesenthema, sensitiv, sehr sensitiv. Und wir wissen auch, ein schönes Lächeln mit gesunden weißen Zähnen resoniert unheimlich gut und beim ersten Date kommt es total darauf an. Das heißt, wir haben gesagt, wir nehmen nicht nur die TV-Kampagne, die die Benefits erklärt, ne, zwei Nuancen weißere Zähne, wenn du Sensodyne benutzt, und das ist halt für sensitive Zähne, sondern wir bringen das Ganze mal in Dating-Kontext Und dann war auch Plattformkontext dabei. Warum Tinder? Weil wir wissen von der Tinder-Plattform, dass Profile, die lächeln, mehr Erfolg haben. Also ist doch klar, dass wir uns darauf setzen müssen.
Würdest du aber sagen, dass man eben auch kommen kann als Marketier mit der Vorstellung davon, ja, das Marketing neu zu gestalten, andere Schwerpunkte zu setzen und trotzdem aber auch gut mit der bestehenden Agentur weiterarbeiten kann?
Ja, auf jeden Fall, weil ich sage ja immer, es hängt am Marketing, ein Kick-Ass-Briefing zu machen, ne? Also so ein Killer-Briefing, was richtig gut ist. Vorteil von einer bestehenden Agentur ist ja immer, die kennt die Marke schon. Also die atmet die DNA dieser Marke, die hat wahnsinnig viel Erfahrung. Da machst du natürlich einen Shortcut, das musst du nicht alles beibringen. Das kommt immer darauf an, wie gut du als Marketier halt auch Agenturen führst, aus meiner Sichtweise. Es gibt natürlich immer mal Situationen, wo das dann vertrackt ist, aus welchen Gründen auch immer. Für mich kommt es darauf an, halt wirklich mit Agenturen zu matchen, mit Agenturen auch so ein Battle haben zu können, was ist die beste Lösung, zu pushen. Ja, es ist immer eine Sache von Geben und Nehmen.
Oliver, wenn du auf Pitches oder Agenturauswahlen schaust, die ihr begleitet, die Notwendigkeit für einen Pitch, liegt die daran, dass die Marketingverantwortlichen gerne irgendwie in eine andere Richtung weitergehen wollen und das Gefühl haben, sie können die Agentur da nicht dafür begeistern oder nicht mitnehmen?
Das ist mit Sicherheit einer von vielen Gründen oder kann einer von vielen Gründen sein. Ich habe persönlich, glaube ich, über 1500 Auswahlprozesse betreut. Und jedem Auswahlprozess geht ja ein Interview mit dem Kundenteam voraus. Weißt du, was der Hauptgrund ist, warum Kunden sich von Agenturen trennen? Weil sie sich nicht mehr betreut fühlen. Du gewinnst den Kunden mit der Kreation und du verlierst ihn durch das Projektmanagement. Und das ist wirklich, ich erlebe das ganz häufig. Also so schildern Kunden das. Sie fühlen sich nicht mehr betreut, sie fühlen sich nicht mehr verstanden, sie fühlen sich nicht abgeholt für ihre aktuellen Bedürfnisse, weil irgendwas in der Agentur hat sich verändert. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, ob der Kunde vielleicht oder die Kundenorganisation vielleicht selber dran schuld ist, zum Thema Vergütung und Co. Zweiter Punkt ist, ich traue meiner Agentur nicht mehr zu, ausreichend kreativ zu sein, uns und das, was wir vorhaben, so zu interpretieren, dass es kreativ genug ist, dass es draußen möglichst viel Impact hat. Und Kreation ist Synonym für Strategie und Kreativität. Das geht ja eine Hand, das ist ja ein Pärchen, die zusammengehören. Und der dritte Punkt ist manchmal sogar ein Inhouse-Punkt. Also ganz klassisch, es kommt ein neuer Marketingleiter. Und alle Agenturen, die das gerade hier hören, werden das wahrscheinlich bestätigen, hat jeder schon erlebt. Es kommt ein neuer Marketingleiter oder Leiterin, das ist völlig egal. Und es wird sofort ein Pitch ausgerufen. So, ich habe immer versucht, das zu überlegen und dann mit ein paar Leuten diskutiert, warum ist das eigentlich so? Das ist relativ einfach. Du bist neuer Marketingleiter, Leiterin und du bist eingestellt worden, um was zu verändern. Die Marke zu verändern, dauert mindestens ein Jahr, bis man was sieht. Eine neue Kampagne oder irgendwas zu machen, dauert mindestens ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr. Und dann dagegen stehen die berühmten 100 Tage. Ein Pitch oder ein Auswahlprozess aufzurufen, kann ein Signal sein, ich bin handlungsfähig, ich bin hier die neue starke Person, ich mach was. Zum Leidwesen dann auch vielleicht sogar von guten Beziehungen, weil ich habe öfter auch schon Kundenteams gehört, die sagen, naja, da wird jetzt ein Pitch ausgerufen von unserem neuen Chef. Ich finde eigentlich die Agentur ganz prima. Tina, nimm das doch gerne mal auseinander.
Also ich habe nicht mitgezählt, aber in den ersten 100 Tagen, diese Voltaren-Kampagne, die war ja sehr sichtbar und die war innerhalb der ersten 100 Tage, oder?
Das war das Team. Ich hatte damit nicht viel zu tun, weil ich kam und es war so gut wie fertig. Die haben noch gefragt, was hältst du davon? War noch ein bisschen legales Risiko drin und ich so, wir gehen dafür super, raus damit und weitertreiben und noch ein bisschen amplifizieren. Das war mein Feedback. Ja, wie ist meine Sicht? Also Zusammenarbeit ist das Wichtigste und Verstehen, um dann auch verstanden zu werden, ist für mich das A und O einer jeden Beziehung, eines jeden neuen Jobs. Wenn ich in neue Jobs gehe, ist nicht mein erster Reflex, einen Pitch zu machen, überhaupt nicht. Ich will erstmal die Brand verstehen oder die Brands. Ja, dann will ich die Agentur verstehen, will mir anschauen, wie es läuft. Und dann habe ich auch schnell Thesen gebildet, will das Team verstehen, was der Point of View ist. Und dann kann man entscheiden, geht man neu, geht man nicht neu, wie geht man nach vorne weiter. Aber das jetzt generell zu sagen, ich pitche einfach mal, um zu zeigen, ich bin handlungsfähig, das kann ich nicht bejahen, würde ich niemals machen. Meine Güte, Marken zu führen, große Global Power Brands, ja, die schon seit 100 oder Hunderten von Jahren existieren. Nicht auch nur in einem Markt, sondern teilweise auch global. Also globale Power Brands, wo ich drauf gearbeitet habe, so ein Knorr oder ein Heinz. Da gehst du nicht einfach hin und meinst, du machst alles anders. Du guckst halt, was läuft richtig gut. Du guckst halt, wo wollen wir hin und wie habe ich dann die Ehre, diese Marke für eine Zeit zu begleiten und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen Demut ist gefragt, gerade wenn man auf so tollen, großen Powerbrands arbeitet. Erstmal die Brand zu verstehen, die Agenturen zu verstehen und dann auch zu verstehen, woran hakt es denn, wenn man nicht erfolgreich ist. Es gibt ja immer Gründe und ich finde, das ist wichtig, das erstmal zu verstehen in den ersten 100 Tagen, bevor man aktionistisch zu viele Aktionen nimmt. Aber ich finde auch sehr wichtig, in 100 Tagen auch schon zu sagen, okay, die Möglichkeiten sehe ich, das können wir machen, das sollten wir vielleicht auch anders machen und auch schon in Aktion zu gehen, um neue Weichen zu stellen, weil das sollte nicht so lange auf sich warten, weil dann ist auch sonst die Frage, warum haben wir jetzt jemanden neuen geholt?
Ich merke schon, wir könnten ewig hier weitersprechen. Das sprudelt nur so aus allen Beteiligten hier. Mit einem Blick auf die Uhr würde ich aber ganz gerne hier langsam zu einem Ende kommen, bedauerlicherweise. Aber wer weiß, vielleicht setzen wir dieses Gespräch auch mal fort. Also schon mal herzlichen Dank euch beiden. Bevor wir zu deiner Frage kommen, die du hoffentlich mitgebracht hast, für den oder die, die als nächstes hier am Mikrofon sitzen oder hinter dem Mikrofon sitzen, noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, teilt ihn, liked ihn und erzählt anderen davon. Damit helft ihr uns ein bisschen, die viele Arbeit, die wir hier reinstecken, zu entlohnen und diesen Podcast noch ein bisschen sichtbarer zu machen. Tina, ja, was hast du für eine Frage uns mitgebracht, die wir an den nächsten Gast in der nächsten Folge weiterreichen dürfen?
Meine Frage wäre, weil es geht ja um Rethinking Marketing, ne? Und wie machen wir Marketing wieder relevant und wieder sexy und auch aufregend? Ich würde vom nächsten Gast einfach mal gerne wissen, was sein oder ihr Lieblingsbeispiel ist, wo er oder sie gerade sieht, dass hier Marketing irgendwo ganz anders gemacht wird. Und was ihn oder sie daran so richtig inspiriert und begeistert. Oder umgedreht die Frage, wenn sie dann ein bisschen einfacher ist zu beantworten, was macht ihn oder sie gerade so richtig neidisch? Welche Kampagne Marketing macht ihn oder sie richtig neidisch, wo er oder sie denkt, boah, sowas hätte ich auch gern gemacht?
Herzlichen Dank dafür. Das ist super spannend. Und dann nehmen wir das gerne mit und reichen das an den nächsten Gast weiter. Oliver, Tina, ich danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt und hier in so einem regen Austausch wart. Mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank euch beiden.
Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Tina. Tolle Diskussion. Hat sehr Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, ganz vielen lieben Dank euch beiden, Lena und Oliver. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, bis bald. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.